Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und wir fangen natürlich an mit dem deutschen Meister, mit Bayer Leverkusen. Die mussten gestern ran im Olympiastadion von London gegen West Ham. Hinspiel hatten die Leverkusener ja mit 2-0 gewonnen. Und da muss ich sagen, das sah lange nicht gut aus. Und ich habe so um 22.11 Uhr deutscher Zeit an Pippo Ahrens, der im Stadion war, eine Nachricht geschrieben. Ich hoffe, das wird am Ende des Abends nicht die erste negative Sprachnachricht der Saison. Und er hat mir eine Minute später um 22.12 Uhr deutscher Zeit geschrieben. Nö. Und wurde es am Ende auch nicht. Mehr jetzt von Pippo.
Ja, hallo André. Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen steht im Halbfinale der Europa League und hat sich den Europarekord geschnappt. 44 Pflichtspiele in Folge unbesiegt, hat damit Juventus Turin abgelöst. Aber muss ganz ehrlich sagen, nach der ersten Halbzeit sah es überhaupt nicht gut aus für die Leverkusener. Die hatten hier eine richtig schlechte Leistung gezeigt, lagen hochverdient 0-1 hinten durch den Kopfball von Antonio, bei dem Torwart Kovac nicht gut aussah. West Ham von der ersten Minute an mit Volldampf wollte hier das Wunder im London Stadium vor 60.000 enthusiastischen Fans schaffen. Und Xabi Alonso, der musste schon nach 28 Minuten reagieren. Odion Cossonou war gelb gefährdet, hatte wirklich einen sehr, sehr schlechten Tag heute und wurde folgerichtig ausgewechselt. In der Halbzeit nahm Alonso dann die richtigen Wechsel vor, brachte Victor Boniface und Jeremy Frimpong. Und nach der Pause nahm Leverkusen das Spiel immer besser in die Hand, hatte auch eigene Chancen, eigene Angriffe. Ja, und zum Ende des Spiels, man merkte es, die Zuschauer hier wurden unruhig. Und dann war es Jeremy Frimpong mit einem abgefälschten Schuss in der 89. Minute, der Leverkusen endgültig ins Halbfinale der Europa League schoss. Ja, und der Gegner, den kennt man aus dem letzten Jahr. Ancora Roma, ancora la Roma. Wieder geht's nach Rom, wieder geht's gegen die Roma. Und da hat Leverkusen ja noch eine ganz dicke Rechnung offen. Wir erinnern uns im letzten Jahr 0-1 im Hinspiel, dann 0-0. Dieses unfassbare Mauerspiel, was Mourinho und seine Truppe damals in Leverkusen vollführte. Leverkusen verzweifelte, aber in diesem Jahr ist dieser Mannschaft von Xabi Alonso alles zuzutrauen. Der Traum von Triple lebt und damit zurück aus London nach Berlin.
Bayer, also weiter auf Trippelkurs. Wir gucken uns noch kurz die anderen Ergebnisse der Europa League an, damit wir wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Also Pippo hat ja schon angekündigt, es geht wieder gegen die Roma. Die haben zu Hause 2-1 gewonnen gegen AC Mailand. Waren lange in Unterzahl, ab der 31. Minute. Das Gute für die, die haben da schon 2-0 geführt zu dem Zeitpunkt. Und das andere Halbfinale steht auch fest. Liverpool gewinnt zwar in Bergamo mit 1-0, ist aber nach der 0-3-Hinspielniederlage ausgeschieden. Das heißt, kein Euro-Triumph für Klopp zum Abschied aus Liverpool. Bergamo spielt dann im Halbfinale im zweiten gegen Olympique Marseille. Die haben sich nach Elfmeterschießen gegen Benfica Lissabon durchgesetzt.
So, liebe Stammis, ich habe es ja gestern schon angekündigt. Ich habe einen besonderen Gast für die Spieltagsvorschau. Florian König ist bei mir. Und du bist das zweite Mal da. Beim ersten Mal, sage ich, da kriegt man irgendwie immer jeden. Beim zweiten Mal, da muss man es mögen. Ich freue mich.
Wenn du das so interpretierst, dann will ich da nicht dagegen reden. Ja, ich freue mich auch.
Wir fangen direkt an mit dem Spiel von heute Abend, weil irgendwie sind wir jetzt in dieser Phase, wo nahezu jedes Spiel interessant ist. Und da sind wir bei Frankfurt gegen den FC Augsburg.
Ja.
Die Frankfurter, die sind irgendwie so einsam auf Platz 6, habe ich eine ganze Zeit lang gedacht, aber jetzt drückt es doch von hinten.
Ja, total. Und es ist ganz interessant. Ich hatte die letzten zwei Wochen jeweils Gäste aus den Vereinen. Also vor zwei Wochen war im Doppelpass Markus Krösche. Letzte Woche Sonntag war der Kollege Jurendic da und das war ganz interessant. Also es sind zwei Vereine, die echt gut aufgestellt sind. Einer überperformt gerade oder ist über den Erwartungen, das ist Augsburg. Bei Frankfurt ist es, was die Position angeht in der Tabelle, sicherlich okay. Aber du sagst es, es sind halt nur drei Punkte und wenn Augsburg das Ding gewinnt, dann sind die punktgleich und dann wird der Kampf um Platz 6 zwischen denen immer enger und wir können uns ja nicht drauf verlassen, dass es am Ende dann für beide reicht. Also das wird ein interessantes Spiel und sicherlich schon mehr als ein Fingerzeig in Richtung Kampf um die Europa League.
Das ist ja verrückt. Man weiß ja nicht so richtig, was da jetzt vom Laster fällt am Ende der Saison. Ne? Wir haben ja die Situation, dass man möglicherweise, wenn es ganz, ganz wild läuft, als Sechster sogar in die Champions League kommt. Vielleicht reicht es aber auf Platz 7 dann auch nicht so richtig für die Conference League. Also man kann sich auf gar nichts so richtig einstellen.
Nee, und das ist natürlich für Frankfurt ein Thema. Wie gesagt, Augsburg kann nur gewinnen, kann nur Dinge dazu gewinnen, von denen sie eh nicht oder mit denen sie eh nicht geplant und gerechnet haben. Aber das geht natürlich Borussia Dortmund auch so. Klar, die sind jetzt im Halbfinale der Champions League, können das Ding gewinnen, dann sind sie eh wieder qualifiziert. Aber willst du dich darauf verlassen? Willst du dich darauf verlassen, dass wir diese 5 Plätze kriegen? Auch das sieht ja ganz gut aus. Aber eigentlich muss es aus eigener Kraft schaffen, unter die besten 4 zu kommen, damit du einfach safe bist. Und so geht es momentan allen, dass sie nicht genau wissen, wie du sagst, was am Ende vom Laster fällt. Ja.
Dein Tipp für heute Abend, Frankfurt mit dem Heimvorteil?
Ja, ich glaube, das wird ganz eng. Ich glaube, das wird ein Unentschieden werden. Ich traue den Augsburgern schon zu, dass sie den Punkt mitnehmen. Also ich habe das Gefühl, dass das kein Sieg, kein Heimsieg wird. Also wenn ich tippen müsste, dann wäre es eine Null.
Ja, das ist tatsächlich momentan ja auch so, dass die Frankfurter super unkonstant sind und die Augsburger sich da schon ein bisschen raffen können in den letzten Wochen. Wir machen weiter. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, irgendwie ist in jedem Spiel was drin. Heidenheim gegen Leipzig, morgen 15:30 Uhr. Die Heidenheimer, ja, die könnten ja vielleicht auch so mit einem Auge noch nach Europa, möglicherweise, wenn die anderen nicht wollen. Und RB kämpft um die Champions League.
Ja, also für RB ist es wichtig, dass sie weiter siegen, dass sie weiter Dreier einfahren und damit es den Dortmundern schwer bis unmöglich machen, sie noch einzuholen und damit den 4. Platz sichern. Ich glaube, der VfB ist zu stabil und auch schon ein bisschen zu weit weg, als dass sie sowohl die Leipziger als auch die Dortmunder die noch kriegen. Das heißt, es ist ein Kampf zwischen Leipzig und Dortmund. Und ja, dass es schwer ist in Heidenheim, haben nicht nur die Bayern erfahren, sondern andere erfahren. Aber ich glaube, dass Leipzig qualitativ so gut drauf ist, so gut besetzt ist und auch von der Form gerade so gut drauf ist, dass sie da einen knappen Sieg landen auf der Ostalb.
Ja, und die müssen auch, ne? Ruben Schröder hat hier einen Stammplatz gesagt, es wird schwer, sowohl Olmo als auch vielleicht Xavi mit einer weiteren Leihe zu halten, wenn sie es nicht in die Champions League schaffen, das ist klar.
Auf jeden Fall. Also das ist ja gar keine Frage, dass das für Spieler immer attraktiv ist, für Spieler dieser Qualität sowieso. Und dass sie dann natürlich, wenn sie dieses Ziel nicht erreichen würden, vielleicht eher drüber nachdenken, woanders hinzugehen, ist ja auch logisch.
Hast du das Gefühl oder kannst du dir vorstellen, dass bei Heidenheim jetzt so in den letzten paar Spielen, wo sie ja quasi durch sind, was den Klassenerhalt angeht, so ein bisschen die Luft rausgeht? Oder glaubst du, es ist zu besonders, Bundesliga zu spielen für die?
Ich glaube, jedes Spiel ist immer noch besonders für die. Ich habe das Gefühl, dass Frank Schmidt und seine Mannschaft so ein Mindset haben, dass jedes Spiel immer erst zu Ende ist und man nicht nachlässt, bevor das abgepfiffen ist. Also dieses Spätspiele drehen, dieses sich reinbeißen in Dinge, dieses nicht aufgeben, das ist ja schon lange DNA bei Heidenheim. Das war es in der zweiten Liga und ist es jetzt in der Bundesliga auch. Und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwie so die Körperspannung und der Druck, den sie sich selbst machen, zu performen, nachlässt.
Wir glauben trotzdem beide an Leipziger Sieg, ja?
Ja, ich glaube trotzdem an Leipziger Sieg, ja, weil einfach die Qualität zu groß ist bei Marco Roses Mannschaft.
Jetzt geht's in den brutalen Abstiegskampf. Wir haben Köln gegen Darmstadt. Der FC, irgendwie war der tot gesagt, ist jetzt trotzdem wieder mit dabei, mit drin in der Verlosung, liegt vor allem auch am VfL Bochum.
Ja, liegt dann an der Schlussphase gegen Bochum. Da sind sie wirklich nochmal zurückgekommen. Jetzt haben sie in München ganz gut gespielt, aber trotzdem verloren. Die nächsten zwei Spiele entscheiden meines Erachtens maßgeblich über die Zukunft des 1. FC Köln. Das ist jetzt eben dieses Spiel gegen Darmstadt, aber dann noch wichtiger das Wochenende drauf, dann gegen Mainz. Also eigentlich müssen sie 6 Punkte holen aus diesen beiden Spielen, um eine Chance zu haben, den Relegationsplatz zu erreichen. Das ist mein Gefühl. Und ich bin dann nicht so super optimistisch, vor allem bei dem Spiel dann am kommenden Wochenende, weil Mainz einen anderen Lauf hat als der FC.
Ja, wir müssen sagen, also das ist ein brutaler Pflichtsieg morgen gegen Darmstadt. Ne? Da geht gar nichts anderes. Und der FC, ich weiß auch nicht, ich finde die Atmosphäre toll, aber ich weiß nicht, wie die mit dem Druck umgehen können. Jetzt sagen wir mal, da steht noch unentschieden nach 70 Minuten. Das musst du im Kopf erstmal klarkriegen.
Das musst du im Kopf klarkriegen. Du musst vor allem auch irgendjemand finden, der die Bälle über die Linie drückt, der Tore schießt. Die hatten ja auch in München Chancen ohne Ende und haben die Dinge alle nicht gemacht. Also das ist natürlich der Hauptunterschied zu Jahren zuvor, als ein Modest irgendwie über 20 Tore geschossen hat beim FC oder auch andere noch eher performt haben. Also das ist jetzt für sie wahnsinnig schwierig, aber Es wird Druck auf dem Kessel sein, das Stadion ist voll, die Stimmung ist gut, also es gibt keine Ausreden. Und wenn du das nicht schaffst, gegen Darmstadt zu Hause zu gewinnen, dann gehst du auch zurecht in die zweite Liga.
Timo Schulz hat auf der Pressekonferenz gesagt, Luca Waldschmidt, ein Mann für die erste Elf, also sieht nach einer Doppelspitze Waldschmidt-Adamian aus, die müssen es dann irgendwie richten.
Ja, Waldschmidt hatte auch dieses Ding auf seinem guten linken Fuß gegen die Bayern, da wäre es dann 1:1 gestanden, kurz vor der 90. Minute. Also klar, dieser Kopfball zum 2:1 gegen Bochum, den vergesse ich ihm nicht, aber trotzdem so drauf verlassen auf seinen Vollstreckerinstinkt kann man sich momentan leider Gottes auch nicht.
Ja, und die Darmstädter, wenn du ein frühes Tor machst, die müssten dann ja schnell gebrochen sein. Ne? Also die kriegen es ja gar nicht mehr hin in der Rückrunde.
Ich glaube auch, dass Darmstadt einfach schon weg ist, dass Darmstadt das auch spürt irgendwo. Natürlich willst du dich anständig verabschieden, aber ich glaube, wenn du dann tatsächlich mal in Rückstand gerätst und so weiter, dann wird es schwer, da noch kämpferisch was gegenzuhalten. Deswegen, also ist schon ein Gegner, den der FC schlagen muss mit den Ambitionen, die Relegation zu erreichen oder vielleicht sogar tatsächlich noch einen direkten Nicht-Abstiegsplatz, was allerdings ich sehr, sehr als sehr, sehr unrealistisch ansehe.
Wir machen weiter mit einer Mannschaft, die auf gar keinen Fall noch in die Relegation rutschen möchte. Das sind die Gladbacher, die müssen nach Hoffenheim. Hoffenheim ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, vom Kader her schon Europakandidat, aber so dauerhaft bestätigen können die das auch nicht.
Ja, das ist irgendwie es ist eigentlich eine dauerhafte Geschichte jetzt bei Hoffenheim in den letzten Jahren geworden. Irgendwie eine Mannschaft, wo du an guten Tagen siehst, wie toll die Fußball spielen können, was für gute Leute sie auch drin haben. Aber es fehlt die Konstanz über die ganze Saison. Es fehlt meines Erachtens auch so der Druck dort. Das ist schon sehr beschaulich alles in Zutzenhausen und dort in der Region. Man ist da vielleicht dann doch auch zufrieden mit so einem Mittelfeldplatz und dann geht es schwer mit höheren Ambitionen. Gladbach hat sich nochmal so gerade, würde ich sagen, davor gerettet, noch richtig reinzukommen in den Abstiegskampf, aber enttäuschen mich eigentlich in der Saison auch. Also das sind Mannschaften, die so im Niemandsland sind und sicherlich Gladbach mit der Tradition und mit dem Namen, Hoffenheim mit den Möglichkeiten, mit der Infrastruktur, die sie haben, eigentlich mehr liefern könnten, mehr leisten könnten. Und deswegen sind sie für mich beide eigentlich ziemlich enttäuschend dieses Jahr.
Was sagst du zu den 31 Punkten von Gladbach? Reicht das? Ist das schon genug?
Nee, das ist nicht genug, aber ich sag mal, nur 3-4 Punkte oder so, dann reicht das, glaube ich. Und die werden sie schon irgendwo holen. Aber das ist dann halt, ja, das ist dann eine Saison, wo du sagst, okay, Bundesliga gehalten, aber mehr eben auch nicht. Ja, und das ist schon zu wenig auf Dauer. Also da bin ich auch gespannt, wie man drauf reagieren wird. Was also die sportliche Leitung macht und wie das mit...
Meinst du im Kader oder auf der Trainerbank?
Nee, Trainerbank glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, man ist mit Sioane ganz zufrieden, aber ich glaube schon, man muss schon sich den Kader nochmal genau angucken und sagen, wo sind denn da die Leute, die das Rückgrat und ja, den Backbone von Borussia Mönchengladbach darstellen. Und da muss man sicherlich noch mal ran. Ich finde so, gerade im Mittelfeld fehlt oft Tempo, wenn Kone nicht gut drauf ist oder verletzt ist, fehlt auch so ein aggressiver Sechser. Und also es gibt einige Baustellen und ich glaube, die nächste Saison wird auch nicht einfach. Aber ich hoffe, man zieht die Schlüsse da draus, damit man langsam wieder nach oben kommt, weil die Möglichkeit, die Gladbach hat, sind sicherlich nicht schlechter als die zum Beispiel der FC Augsburg hat.
Ja, und wir reden dann ja wahrscheinlich von einem Umbruch 2.0. Das Umbruchjahr sollte ja eigentlich dieses Jahr werden, aber bei Gladbach, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, da sind halt auch so ein paar uneingelöste Versprechen mit dabei. Flo Neuhaus zum Beispiel. Ja. Das ist ja ein Spieler, Riesentalent, zu Düsseldorf-Zeiten gedacht, das ist der nächste Mann für die Nationalmannschaft. Dann Player, das Gleiche. Ne? Immer am Rande zu einem richtig guten Bundesliga-Stürmer, aber am Ende dann doch wieder nicht. Das ist schon verrückt irgendwie, dass es da nicht diesen letzten Durchbruch gibt. Bei Kone übrigens ebenso. Also ja, da haben sie alle.
Und das ist ja das, was ich meine. Da muss man dann auch mal wirklich unvoreingenommen draufschauen, wenn man in der Verantwortung ist dort und sagen, okay, trauen wir den Leuten, die da sind, diesen Schritt zu, den sie noch zulegen müssen, damit das auch mit der gesamten Mannschaft, mit dem gesamten Kader, mit dem Verein wieder besser wird? Oder müssen wir halt erkennen, dass das so in dieser Konstellation nicht funktioniert? Und ich glaube, diese Fragen wird man sich stellen müssen. Und ich bin gespannt, ob sie dazu bereit sind, da auch schonungslos zu analysieren. Sonst geht es meines Erachtens eher so weiter. Ja? Und dieses so weiter heißt halt irgendwo zwischen 8 und 13, zwischen 8 und 14 und so. Und das ist, glaube ich, nicht das, was Borussia Mönchengladbach auf Dauer darstellen sollte in der Bundesliga.
Wenn wir bei den Gladbachern davon sprechen, dass sie momentan so ein paar kleine Problemchen haben, dann ist das nächste Duell auch schon harter Abstiegskampf. Und da habe ich irgendwie vor 2, 3, 4 Wochen trotz Niederlagenserie bei den Wolfsburgern gar nicht mit gerechnet. Ich spreche von Wolfsburg gegen Bochum. Die sind nur einen Punkt auseinander. Ich habe mir die Tabelle angeguckt. Ja. So gefühlt kann das doch gar nicht sein. Bochum quasi mittendrin und Wolfsburg, ja, die steigen schon nicht ab, sagt man dann immer so.
Ja, das ist so eine Sache. Ich meine, die haben ja dann auch mit dem Trainerwechsel, haben sie ja versucht, schon nochmal einen Impuls zu setzen. Ich halte auch sehr viel von Ralf Hasenhüttl, war aber auch kein Kritiker, was Niko Kovac angeht. Die Qualität müsste eigentlich da sein, dass Wolfsburg in ganz anderen Regionen spielen müsste. Also ich bin eigentlich so von der Kaderzusammenstellung, von der Qualität der einzelnen Spieler, ist es auf jeden Fall obere Tabellenhälfte. Das ist für mich ganz eindeutig. Deshalb ist es eine richtig schwache Saison und ich bin gespannt, wie Ralf Hasenhüttl, der mit seinem Sohn da gemeinsam übernommen hat, wie er das hinkriegt, weil da ist jetzt schon Druck drauf, ja, weil wenn du jetzt das Ding nochmal verlierst und Bochum, wie gesagt, die haben Erfahrung im Abstiegskampf, die haben jetzt auch dieses Ding ja nochmal auf Unentschieden gestellt am letzten Wochenende. Also da ist schon auch ein bisschen Druck, der dagegen kommt. Also das ist nicht so einfach und es ist ja oft so, wenn Mannschaften, die eigentlich qualitativ und spielerisch in anderen Regionen sein müssten, wenn die dann plötzlich unten im echten Abstiegskampf sind, und das ist Abstiegskampf, in dem der VfL Wolfsburg sich jetzt befindet, auch wenn sie nur ein paar Punkte über dem Strich sind, dann ist das oft mentalitätsmäßig gar nicht so einfach hinzukriegen für solche eher spielenden Mannschaften.
Ja, von den Bochumern haben wir uns hier den Stammplatz noch ein bisschen blenden lassen. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, was die für eine entspannte, sorgenfreie Saison spielen und dass es ja so toll ist mit den Voraussetzungen vom VfL. Ja, ist es am Ende aber doch nicht.
Ja, aber es sah ja auch wirklich lange danach aus und deswegen müsst ihr euch nicht grämen. Das ging mir auch so, weil die auch teilweise wirklich ganz guten Fußball spielen und gespielt haben und die haben ja viele Spiele auch spät verloren. Das ist ja auch eine Kritik, die man dann hatte an Thomas Letsch, dass er teilweise dann die Spiele nicht über die Zeit gebracht hat, da Spiele noch verloren hat hinten raus. Besonders halt dieses Spiel gegen Köln, nachdem er dann auch freigestellt wurde, wo er dann eher defensiv wechselt und absichern will, anstatt mit Leuten wie Stöger, die den Ball halten können und so weiter, weiter das Spiel selber bestimmen und den Ball selber haben will. Das hat man ihm so ein bisschen vorgeworfen. Ich bin trotzdem nicht ganz sicher, ob das hätte sein müssen, diese Trennung, weil ich eigentlich schon finde, dass er, seit er da ist, aus den Möglichkeiten in Bochum eine ganze Menge gemacht hat und dafür, dass das eine Mannschaft ist aus dem unteren Tabellendrittel, auch nicht so ein Grottenfußball hat spielen lassen. Also ich habe das immer ganz gerne gesehen. Deswegen bin ich gespannt, ob Heiko Butscher das jetzt besser hinkriegt. Ich glaube aber, dass Bochum irgendwie überm Strich bleibt.
Ja, und dass die Bochumer Mannschaft nicht so schlecht ist, sieht man ja daran, dass die Einzelspieler super begehrt sind und auch bei anderen Bundesligisten. Ne? Osterhage jetzt nach Freiburg. Über Stöger hast du gerade gesprochen. Das ist natürlich ein Mann, der würde also vor allem in der zweiten Tabellenhälfte so gut wie jedem Verein weiterhelfen mit seiner spielerischen Qualität.
Total, total. Also ich bin ja so, weiß ich auch nicht, weil ich bin 1,95 und eher hüftsteif und Rechtsfuß und eher so ein Typ, der gegrätscht hat. Ich finde immer Linksfußspieler, die technisch gut sind, haben mich schon immer fasziniert. Vielleicht mit meiner Stuttgarter Vergangenheit zu tun, mit Hansi Müller und so weiter. Und das finde ich halt bei Stöger auch. Ich finde einen guten Mann. Also das ist ein guter Bundesligaspieler, der mir da bei Bochum das ein oder andere Mal schon positiv aufgefallen ist. Ich muss aber sagen, ich gucke ja nicht alle Bochumer Spiele über 90 Minuten, aber ich habe schon einiges gesehen die Saison und sehe den gerne.
Da würde mich interessieren, wer besser ist, du oder Patrick Wasserzieher?
Ja, sicher Patrick Wasserzieher. Ich meine, der hat ja hoch Das habe ich bei Transfermarkt nachgelesen. Nee, also tatsächlich weiß ich von Patrick, dass er wirklich gut gekickt hat, also auf einem höheren Amateurniveau, also sowohl in Bonn, wo er herkommt, als auch dann später in Hamburg. Und ich habe Fußball gespielt bis zur B-Jugend auf einem, sagen wir mal, überschaubaren Niveau. Ich bin so ein Universalsportler, habe Sport studiert und kann alles ganz gut, aber nichts richtig gut. Und dazu gehörte zu dem, was ich nicht richtig gut kann, auch Fußball.
Dann lass uns noch kurz über die beiden Tipps sprechen. Das haben wir beim Spiel davor auch nicht gemacht. Hier Hoffenheim gegen Gladbach, der erste Tipp. Was sagst du?
Oh, Hoffenheim-Gladbach, glaube ich an einen Heimsieg. Ich glaube, ein Sieg von Hoffenheim nicht besonders hoch, obwohl doch vielleicht trifft Maxi Bayer mal ein, zwei Mal. Also ich glaube so ein 2-1, 3-1 oder sowas. Also ein Hoffenheimer Heimsieg.
Und dann die große Frage, ziehen die Bochumer Wolfsburg mit in den Abstiegsstrudel rein?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube schon an Wolfsburg. Also ich habe ja gerade Bochum gelobt und auch davon gesprochen, dass ich glaube, dass sie über dem Strich bleiben. Das glaube ich nach wie vor, aber ich glaube, dass Wolfsburg das gewinnt.
Eins haben wir noch. Union Berlin, ja. Alte Försterei, abends 18:30 Uhr. Stimmung auf jeden Fall schon mal gut, das kann ich dir jetzt schon sagen, gegen den FC Bayern. So, und die Bayern, ja, die sind ja wahrscheinlich extremst euphorisiert. Ich bin mir nur nicht so sicher, wie viele von den Jungs, die jetzt das Halbfinale in der Champions League gegen Arsenal klar gemacht haben, wirklich am Samstagabend auf dem Platz stehen.
Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, inwiefern geschont wird, inwiefern, also ich denke mal so Leute wie Sané, die ja angeschlagen ins Spiel gegangen sind und der mit seinem Schambeinproblem da laboriert, der immer wieder Zeit braucht. Solche Leute werden wahrscheinlich eine Pause kriegen.
Konnte so gut wie nicht trainieren, wurde gesagt. Das ist ja auch verrückt, ne? Das heißt, also spielen lassen bräuchte man in der Bundesliga auch nicht dann.
Nee, genau. Deswegen, da sie in der Bundesliga eigentlich nichts mehr zerreißen können, diese Horrorvorstellung, die Max Eberl mal so an den Horizont gemalt hat, jetzt müssen wir erstmal die Punkte, dass wir uns überhaupt für die Champions League qualifizieren, das ist auch Quark. Also eigentlich können sie schon jetzt bis zum Mai, wenn dann die Champions League Halbfinals anstehen, schon so ein bisschen Belastungssteuerung machen und dann bin ich gespannt, wer da steht. Aber es ist ja eigentlich bei Bayern wurscht. Qualitativ ist es ja egal, wer spielt, immer noch gut genug, um auch an der Alten Försterei mit der Stimmung und so weiter zu gewinnen.
Wie wichtig wäre dir als Bayern-Verantwortlicher oder auch als Thomas Tuchel, dass du am Ende Zweiter wirst? Ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ist eigentlich egal.
Ja, also ich glaube jetzt sowieso nach dem Einzug ins Champions League Halbfinale ist es wurscht. Es wär sicher anders, wenn sie jetzt gegen Arsenal ausgeschieden wären. Und dann in der Bundesliga nur Dritter werden, dann wäre es schon, das wäre schon richtig bitter. Jetzt ist, glaube ich, so die Saison, ja klar, dass der Meistertitel so früh nach Leverkusen geht, tut denen weh, aber trotzdem ist das jetzt noch so halbwegs versöhnlich zu Ende gegangen. Oder vielleicht wird es ja noch richtig versöhnlich, wenn sie tatsächlich den Titel gewinnen. Warum auch nicht? Also warum soll es nicht klappen können? Ja, ich habe zwar bei dir damals, habe ich gesagt, es wird eine sehr mittelmäßige Saison, weil sie nicht Meister werden und weil ich ihnen auch nicht zutraue, die Champions League zu gewinnen. Gab da ein paar böse Anrufe bei mir hinterher.
Ehrlich,
Naja, also, ja, weil ihr gleich eine Schlagzeile draus gemacht habt. Wenn das in deinem Podcast so geblieben wäre, weißt du, aber das wurde ja direkt wieder rausgeblasen und natürlich verkürzt dargestellt. Nein, alles gut. Und da haben manche gesagt, Mensch, da lehnt sich aber weit aus dem Fenster. Das war aber mein Gefühl damals. Und ich habe damals auch gesagt, lass mich gerne eines Besseren belehren. Und ich würde das auch jederzeit wieder so sagen und auch mich eines Besseren belehren lassen. Jetzt, wo sie im Halbfinale sind, glaube ich, dass es tatsächlich eine Chance gibt. Ja, also Real Madrid scheint nicht unschlagbar zu sein. Die sind natürlich super, aber Manchester City hat eine ganze Menge Tore geschossen gegen die. Ich sehe die Bayern da nicht chancenlos und dann eine Neuauflage von Wembley gegen Dortmund, das wäre doch was. Also warum nicht? Dann ist es auf jeden Fall ein sehr versöhnliches Ende. Ich glaube aber auch jetzt schon mit dem Erreichen des Halbfinals ist so diese Vollkatastrophensaison, dieses Szenario irgendwie erstmal abgeräumt.
Also erstmal freue ich mich natürlich, dass du wiedergekommen bist, trotz der Anrufe vom FC Bayern. Ja, das ist sehr schön.
Ich habe nicht gesagt, dass der FC Bayern mich angerufen
hat. Wer auch immer. Und du musst natürlich damit rechnen, dass es vielleicht auch wieder eine Schlagzeile gibt. Also die schreibenden Kollegen hören immer zu, das ist klar. Ja, das ist so definitiv. Jetzt muss ich dich aber natürlich mal fragen. Also Arsenal wurde ausgeschaltet, für den einen überraschend, für den anderen nicht. Also Bayern halt eine erfahrene Truppe, ist ja klar. Gegen Real sind die sicherlich nicht chancenlos. So ein Champions-League-Finale, egal ob gegen Paris oder gegen Dortmund, da wären die ja fast schon Favorit.
Ja, also gegen die beiden, also sie kommen ja, wenn sie weiterkommen, entweder gegen Paris oder gegen Dortmund. Und da hat Bayern einfach viel, viel mehr Erfahrung als Club, was solche großen Finals angeht. Das muss man einfach sagen. Ja? Also gegen Dortmund würde ich sagen, sind sie der Favorit. Und für mich wären sie es auch gegen Paris, Mbappé hin oder her. Also ja, soweit ich weiß, hat Paris das Ding noch nie gewonnen. Die Bayern schon.
Absolut richtig. Sogar Bayern, die Bayern schon gegen Paris im Finale. Mit der Schlagzeile im Hinterkopf, ne? Also nicht vergessen, bei dem, was ich dich jetzt frage. Es gab jetzt interessante Aussagen zum einen von Max Eberl, der schon sehr rumgedruckst hat, was die Trainerfrage anging, aber auch vom Nagelsmann-Berater von Volker Struth zur Zukunft des möglichen alten neuen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann. Wie würdest du das so finden? Könntest du dir das gut vorstellen, so eine Rückkehr?
Ich kann mir es gut vorstellen, weil es für mich ein ziemlich realistisches Szenario ist gerade. Ja. Ja, es ist eine Frage, wie man das kommuniziert, wie man also inwiefern die Bayern-Verantwortlichen diese Entscheidung damals gegen Nagelsmann eben nochmal als eigenen Fehler auch verkauft.
Ich meine, es ist ja nicht so schwer. Die Verantwortlichen in erster Linie für den Sport sind ja nicht mehr da.
Das stimmt, aber es gibt ja noch einen Aussichtsrat, da sind schon noch die oder fast komplett die gleichen Leute drin. Aber ich glaube, das könnte man schon argumentieren. Und auch Nagelsmann könnte das argumentieren und sagen, ich habe da einfach noch eine Rechnung offen und ich habe ein gutes Gefühl aus den und den Gründen und die Gespräche und mit Max Eberl und so weiter, würde das für mich passen. Deswegen halte ich das schon für ein realistisches Szenario. Ich glaube aber, also ohne es genau zu wissen, aber ich glaube einfach, dass er sich erstmal darüber im Klaren werden muss, vielleicht ist er es auch schon, will ich wieder einen Verein trainieren? Will ich wieder täglich arbeiten auf dem Trainingsplatz? Dann ist es sicherlich auch nicht nur der FC Bayern, der an ihm dran ist, sondern auch noch andere Vereine. Oder will ich vielleicht diese Nationalmannschaftsthematik, macht mir die doch so viel Spaß, dass ich das gerne weiterführen will. Ich glaube, es liegt einfach an Julian Nagelsmann. Und wenn er das für sich klar hat, dann glaube ich, wird es schnell gehen. Also in die eine oder andere Richtung.
Also ich persönlich leg mich fest, er wird's.
Was denn?
Der Bayern-Trainer, ja. Ich bin mir sicher, dass der Bayern-Trainer wird. Und auch aus, guck mal, für uns beide wäre es ja toll, müssen wir mal ehrlich sein. Du moderierst eine Sendung am Sonntag, die meistgeschaute TV-Diskussion in Sachen Fußball. Da willst du doch nicht, dass ein De Serbi, ohne dem zu nahe treten zu wollen und ohne die sportliche Qualität abwerten zu wollen, Bayern-Trainer ist. Ist doch für uns beide, die täglich oder wöchentlich über Fußball sprechen, viel schöner, wenn es so eine Geschichte wird.
Klar ist das eine schöne Geschichte, aber es geht ja nun nicht nur danach, wie es uns beiden gefällt.
Absolut.
Ne? Also wir dürfen natürlich hier deinen Podcast nicht kleinreden, aber wir müssen natürlich schon auch noch konstatieren, dass sich die Fußballwelt nicht um uns beide dreht, sondern dass andere Leute die Entscheidungen treffen. Und deshalb warte ich mal ab. Ich glaube allerdings zum Beispiel, der Kollege De Zerbi wird, glaube ich, sicher nicht werden. Also das ist mein Gefühl, weil man erstmal beim FC Bayern noch nicht sicher genug ist, dass der wirklich für die ganz großen Aufgaben geeignet ist. Sprachlichen Themen, andere. Also ich glaube, es ist jetzt nicht die Frage Nagelsmann oder De Zerbi. Ich glaube schon, das Haupttarget beim FC Bayern ist Julian Nagelsmann. Das will man unbedingt hinkriegen. Und er ist eigentlich in einer sehr, sehr starken Position. Er und seine Berater, ja, muss man ja auch sagen, können sicherlich die Bedingungen diktieren. Und ich glaube, man darf es jetzt nur nicht mehr zu lange so köcheln lassen, sondern es muss jetzt irgendwie auch für Fußball Deutschland, natürlich auch für die Nationalmannschaft, muss irgendwie eine gewisse Klarheit her. Sicher sind das auch Überlegungen. Jetzt hast du so eine Euphorie wieder irgendwie angefacht, was die Nationalmannschaft angeht. Es gibt doch wieder Menschen, mich auch, die glauben auch, das könnte ja was werden bei der EM. Wenn du jetzt nächste Woche sagst oder diese Woche oder wann auch immer sagst, ich mache das jetzt noch für die EM und dann bin ich wieder bei den Bayern. Das könnte ja auch wieder was machen mit der Stimmung. Aber diese Gedanken werden sich Julian Nagelsmann und seine Berater machen und dann eine Entscheidung uns auch mitteilen, denke ich mal,
ja,
zeitnah.
Also Volker Struth hat ja gesagt, 5, 6, 7 Tage, das ist ja nicht mehr so super lang hin. Und ich wünsche es mir auch nicht nur aus unserer Journalistensicht, ich wünsche es mir natürlich auch, weil ich finde, dass diese Story einfach noch nicht zu Ende ist. So, das hätte Charme. Ich hätte es noch cooler was heißt cooler, aber ich hätte es noch besser für ihn gefunden, wenn die Bayern jetzt vielleicht nicht so super erfolgreich in der Champions League wären, weil stell dir vor, die gewinnen das Ding, dann ist da ja schon direkt wieder von Anfang an Druck drauf. So, ne? Ansonsten wäre der Zeitpunkt, glaube ich, für Nagelsmann nicht so schlecht gewesen, wieder Bayern-Trainer zu werden nach einer Saison, wo sie erstmals nicht deutscher Meister geworden sind.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass das eine gute Geschichte wäre für den FC Bayern. Ich glaube, wenn man ehrlich ist und sich die Frage stellt, okay, wer soll es denn werden? Wer hat denn das Format? Wer hat denn so die Wucht auch? Dann fallen einem ja nicht so viele Leute ein. Und die meisten, die einem einfallen, die waren in den letzten paar Jahren schon beim FC Bayern gewesen. Deshalb ist Nagelsmann für mich ein logischer Kandidat. Und ich denke, es hängt einfach nur an ihm, was er machen will, wenn er das Thema wieder angehen will. Es ist auch ein Thema natürlich, was mit einem Umbruch eines Kaders einhergeht, mit veränderten Hierarchien vielleicht. Also es ist alles nicht nur ganz einfach. Es ist ja nicht so, dass beim FC Bayern zwangsläufig wieder der Erfolg einkehrt, nur weil ein anderer Trainer da draußen ist, sondern man muss ja schon auch da vielleicht ein paar grundsätzliche Entscheidungen mal fällen, was den Kader angeht. Und das wird er sich sicherlich, wenn er denn dann oder bevor er dann unterschreibt, schon auch das Go holen, dass bestimmte Dinge auch umgesetzt werden müssen, aus seiner Sicht.
Joshua Kimmich hat jetzt im Spiel gegen Arsenal das entscheidende Tor gemacht, hat hinterher auch so ein bisschen gesagt, ja gut, viele Joshua Kimmich-Fans gab es zuletzt nicht unter den Experten. Kannst du verstehen, dass das mal so ein bisschen raus muss? Ja, oder?
Total. Ich kann das unglaublich gut verstehen. Jo Kimmich hat eine schwierige Zeit hinter sich. Das begann ja eigentlich schon damit, als ganz Deutschland ihn zum Impfen aufgefordert hat. Ja, das muss man ja auch sagen. Das ist ein junger Kerl, ein junger Familienvater. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder er mittlerweile hat. Ich glaube, 3 oder 4. Und ist plötzlich so der Impfgegner oder was auch immer. Oder einer, der es nicht versteht. Und die Politik äußert sich da. Und so hat sich das ja dann ein bisschen fortgesetzt. Also viele, viele Experten, die ihm das Sechsersein abgesprochen haben. Auch sein jetziger Trainer Thomas Tuchel, der immer doch einen anderen Spielertyp wollte und so weiter. Deswegen eine total schwierige Zeit. Ich bewundere das, wie er da durchgeht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch, dass er jetzt zuletzt da auf der Position echt gut spielt, auch gestern gut gespielt hat und dass er dann in der Art und Weise, und das war ja eine völlig normale Wortwahl, da war nichts irgendwie drüber, sondern dass er da einfach mal sagt, ja, es tut mir auch gut, weil es gab nicht so wahnsinnig viel Unterstützung in letzter Zeit, kann ich total nachvollziehen. Kann ich wirklich, es ist nur menschlich und finde ich voll okay, dass er das gemacht hat. Musste dann für ihn auch mal raus und Sami Khedira hat es gestern bei den Kollegen von The Zone auch nochmal gesagt, er hat ja sehr sehr deutlich pro Kimmich Stellung genommen und das tut ihm sicher gut und wahrscheinlich so habe ich den Eindruck, dreht sich jetzt auch mal wieder so ein bisschen der Wind und das Meinungsbild über Jo Kimmich wird sich auch wieder ein bisschen verändern.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand sehr sympathisch, dass du da null beleidigte Leberwurst rausgehört hast, ne? Also das hat er schon gut gemacht.
Absolut, er ist schon sehr reif, was diese Sachen angeht. Das muss man einfach sagen. Ich finde das bemerkenswert, weil, weiß ich bin Mitte 50 oder bald Ende 50.
Sieht man nicht.
Ja, danke. Ich hoffe, die Leute hören auch dazu. Und er ist irgendwie, weiß ich nicht, Ende 20. Und ja, das macht er schon stark. Also kann man auch sagen, da habe ich schon auch sehr viel Respekt vor, weil das vergessen wir ja oft oder das vergessen viele Fußballfans oft. Nur weil die Jungs irgendwie, weiß ich nicht, 10 Millionen aufwärts verdienen, sind die trotzdem Menschen und haben mit ihren Sorgen und ihren Emotionen genauso zu kämpfen wie jeder von uns auch. Und deswegen glaube ich, dass das nicht wirklich für ihn eine einfache Zeit war.
Lass uns noch kurz darüber sprechen, was der wahrscheinlich doch veränderte Bayern-Kader mitnimmt da morgen an der Alten Försterei. 1 Punkt, 3 Punkt, gar nichts? Was meinst du?
Nee, ich glaube, dass die Bayern gewinnen. Ich sehe Union auch irgendwie nicht besonders gefestigt gerade. Vergnügungssteuerpflichtig ist es nicht, denen zuzuschauen. Ich bin froh, dass sie sich da so ganz hinten weggekämpft haben.
Durch sind sie noch nicht, muss man schon sagen.
Nee, durch sind sie noch nicht. Aber ich glaube, dass diese Champions League-Geschichte den Bayern so viel Rückenwind gibt, dass sie, ganz egal, wer da spielt, ob dann die Tells oder sonst wer da auf dem Feld steht.
Thomas Müller.
Ja, der wird sicher wieder spielen und dann werden die Bayern das gewinnen.
Florian, ich danke dir. Wir sind am Ende der heutigen Ausgabe. Ich möchte natürlich unsere Podcast-Serie auf gar keinen Fall gefährden. Ich freue mich auf deinen dritten Auftritt hier in Stammplatz. Und deswegen, wenn dir morgen in der Bild die Schlagzeile nicht gefällt, dann schreib's eine WhatsApp.
Auf jeden Fall.
Machst du.
Keine Sorge, habe ich letztes Mal auch gemacht.
Genau so ist es. Alles klar, wir machen Deckel drauf. Bis dann.
Ja, schönen Tag noch. Tschüss, Grüße.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.